Hallo, ich bin zu einem Vollausgabe von Plattform auf FreeFM auf der iCommerce unter www.freefm.de im Internet auf der ganzen Welt. Und heute zu Gast Heinz Koch vom Theater Neu-Ulm in der neuen monatlichen Plattformreihe. Herzlich willkommen.
Hallo, Tag.
Schön, dass du wieder da bist. Nochmal ganz kurz für alle die, die es noch nicht gehört haben. Wer bist du? Was machst du?
Ja, ich bin der Heinz Koch, wie gesagt. Ich leite zusammen mit Claudia Riese ein privates, aber immerhin professionelles, also Berufstheater in Neu-Ulm. Wir sind Mitglied im Deutschen Bühnenverein und spielen also Werke der dramatischen Literatur, machen aber auch eigene Sachen, kabarettistische und verschiedene Reihen, über die wir vielleicht gleich noch sprechen werden.
Ja, das können wir gerne machen. Wir haben uns vorher schon kurz unterhalten. Dein neues Stück heißt Ein Herz im Gepäck. Da laufen gerade die Proben ganz fleißig und deine Schauspieler haben dich schon verteufelt, weil du abgehauen bist von den Proben. Wie läuft es da gerade?
Ich bin seit dieser Woche ganz froh. Vorher war es etwas schwierig, weil unser Schauspieler, den wir da engagiert haben, der hatte vor ungefähr 15 Tagen einen Meniskusabriss und ist am 7. November operiert worden, hat dann 3-4 Tage pausieren müssen, hat dann die nächsten 3 Probentage hinkend und mit Schmerzen auf der Bühne rumgehumpelt und jetzt ist er aber wieder so ein bisschen auf dem Damm und es klappt alles ganz gut. Da fehlen uns natürlich so vielleicht 6 Probentage, das ist eigentlich nicht geplant gewesen.
Wer ist das, der Schauspieler?
Er heißt Dirk Linke, er kommt aus Memmingen, aber er ist in der Gegend kein Unbekannter, spielt auch gerade oder hat gerade woanders noch gespielt und ist ansonsten ganz schön auf Reisen als freier Schauspieler, Rumänien und verschiedene Theater.
Und ihr macht ja viele Stücke, wo mehrere oder weniger Leute mehrere Rollen gleichzeitig spielen. Irgendwie so, ne? Ist das da auch so? Spielt er da die Hauptrolle in dem neuen Stück?
Nein, das ist eine ganz normale Komödie. Der Autor heißt Sam Bobrick. Das ist ein ganz ausgewiesener Komödienfachmann, ein richtiger Hundling, der also viele Komödien geschrieben hat, auch für amerikanische Fernsehserien Drehbücher gemacht hat. Und ich habe von ihm noch 2 oder 3 Stücke in der Dramaturgie. Eins von ihm haben wir schon gespielt, das hieß Mörderkarussell. Das sind Stücke, in denen ganz normal besetzt wird. Es ist ein 4-Personen-Stück, 2 Paare sozusagen, die ganz normal agieren. Allerdings hat er verschiedene Ebenen eingebaut, kann ich jetzt nicht so ganz gut erklären, muss man sich angucken. Es gibt aber Stücke, zum Beispiel Klassiker, die wir so verdichten, dass man sie mit 1, mit 2 oder mit 3 Personen spielt. Wir haben sogar ein ganzes Pocket-Klassiker-Festival gemacht, also Taschen-Klassiker, Pocket-Klassiker-Festival. Da waren also die Gäste, die da waren, waren Ensembles mit maximal 3 Personen. Überwiegend waren es nur 1 Person oder 2. Und die haben zum Beispiel solche Stücke gemacht wie Der zerbrochene Krug von Kleist oder Der widerspenstige Zähmung von Shakespeare oder auch Hamlet for You hieß das, Augsburger Theater hat das gespielt mit 2 Personen. Wir selbst haben Willis wilde Weiber, das ist auch eine Shakespeare-Kiste mit 3 Frauen und die wechseln natürlich auch die Rollen, auch die Männerrollen und so, das ist da ganz witzig. Also im Moment haben wir noch auf Lager Fast Faust. Das ist ein Faust von Goethe für 2 Personen in eine Rahmenhandlung eingebaut, in der wir aber auch immer wieder in diese klassischen Rollen schlüpfen. Ich spiele also zum Beispiel den Gott, den Faust und andere Figuren noch. Die Frau Marthe spiele ich zum Beispiel. Der Kollege spielt das Gretchen und den Mephisto und auch noch andere Rollen. Und das ist aber so witzig gewesen. Wir haben das bei den Bayerischen Theatertagen gespielt in Augsburg. Da hat das ein Lehrer gesehen. Und wir haben dann jetzt am 12. Dezember ein Gastspiel in Augsburg für 200 Schüler, weil unbedingt die beiden Schulen, die das veranstalten möchten, dass ihre Schüler, die den Faust natürlich lesen im Unterricht und den vielleicht auch schon ganz langweilig finden, mit unserer Version vielleicht ein bisschen auf den Trip gebracht werden. Ich glaube, das klappt auch. Das ist sehr witzig und trotzdem erfährt man die ganze Geschichte und ja, man trägt dem Rechnung, wie wir so schön sagen, dass die Zapper Generation, dass sie also nicht so gerne mehr so lange auf dem Hintern sitzt und sich stundenlang irgendwas anguckt. Wir machen eine Pause zwischendurch und das Publikum kann mit eingeschaltet werden und also auch extempore, also man lässt sich was einfallen im Moment dann sozusagen. Das ist aber nicht immer der Fall, ja. Also zum Beispiel bei einem Herz im Gepäck spiele ich zwar auch so eine komische Rolle, in der ich eigentlich gar nicht ins Stück passe. Ich komme von irgendwoher. Ich erkläre auch den Leuten alles Mögliche, was da passiert. Spiele da so einen Dr. Jonathan Alexander, der ist ein niedergelassener professioneller Psychologe, der alle möglichen Weisheiten von sich gibt. Er hat hauptsächlich sich kapriziert auf Paartherapie und hat da so Bücher geschrieben wie Paare im Konflikt, Paare im Gefecht oder zuletzt hat er veröffentlicht Paare in der Hölle. Und er will jetzt allen erklären, warum jetzt diese beiden überhaupt nicht zusammenpassen. Und in Wirklichkeit muss er hinterher seine ganzen Theorien über den Haufen schmeißen und sagen, ich habe eine Menge Blödsinn verzapft, das gestehe ich hiermit offiziell ein und revidiere mich und ihr müsst jetzt Folgendes machen. Und da gibt er neue Tipps sozusagen.
Okay, das Fast Faust wollte ich selber auch sehen. Ich habe dir ja vorher gesagt, ich bin öfter vorbeigefahren, war noch nie da. Was ja
das echt passiert vielen Leuten.
Ja, werde ich ändern. Aber das heißt, das wird auch in Ulm, Neu-Ulm nochmal aufgeführt.
Also wir müssen jetzt für die Augsburger Aufführung natürlich den ganzen Text auch wieder hervorholen. Der ist so im Keller, wie unsere Requisiten im Keller lagern. Gott sei Dank haben wir die nach diesem Gastspiel bei den Bayerischen Theatertagen nicht aufgelöst, sondern in zwei Kisten gelassen. So wie sie waren und haben diese Kisten auch vom alten Theater ins neue umgezogen und dort in den Keller gestellt. Das ist natürlich jetzt hervorragend. Aber wenn wir es dann haben, könnte ich mir vorstellen, dass wir im nächsten Jahr sagen, ach verdammt, das muss man einfach machen. Und ich verstehe natürlich nicht, wieso hier kein einziger Lehrer aus der ganzen Region gesagt hat, dass die haben es gesehen und die haben es auch gut gefunden. Warum die nicht sagen, wir machen das mal. Die bleiben alle kleben bei ihrem klassischen Zeug, sage ich jetzt mal ganz bewusst, nichts gegen Goethe. Wir haben ja früher auch Goethe- und Schiller-Theater geheißen, das haben wir jetzt gestrichen, den Namen. Nicht, weil wir gegen die was haben, aber es verändert sich immer was, muss sich was verändern. Wenn was abgerissen wird, wird was Neues aufgebaut. Und so wollen wir jetzt in Zukunft diese Klassiker eher in dieser Form bieten. Wir haben vor, wenn das irgendwie hinhaut, dass wir eine Klassiker Pocket-Klassiker-Biennale machen, also alle zwei Jahre, Biennale alle zwei Jahre, Pocket-Klassiker-Festival, geballt, vielleicht 8 Tage oder so, aus der ganzen Republik oder vielleicht sogar aus dem Ausland. Es gäbe ein paar ganz interessante, heiße Kisten. Aber nächstes Jahr würde ich so gerne machen zum Beispiel, aber dann als Zyklus nur für sich, ist auch so eine Pocket-Klassik-Geschichte. Da gibt es einen Berliner Kollegen, der ist unheimlich gut. Sein Titel heißt, Obertitel heißt Kaminski on Air, hier wie jetzt hier im Radio, er ist on Air. Wir sehen nämlich, wie er in einem Rundfunkstudio den Ring des Nibelungen aufnimmt. Und zwar alle 4 Teile. Und er spielt die dann alle 4 Teile an 4 verschiedenen Abenden, also Rheingold und Walküren und so weiter, alleine mit 2 Musikern. Er macht alle Geräusche und da können wir zugucken und macht alle Geräusche, macht die Musik, singt zum Teil, die Musiker spielen dazu und man muss nicht zum Grünen Hügel nach Bayreuth fahren, um das anzusehen, kriegt es auch wesentlich billiger. Ja, und es hat eben so einen Pfiff. Ne? Also dieses Kulturgut wird auf eine bestimmte Art verwahrt. Die wichtigsten Ideen sind drin, die grundsätzlichsten Gedanken können ausgesprochen werden, aber man muss sie nicht so arg bemühen. Die Stücke haben ja oft so, dass mein ganz toller Kollege, den ich sehr bewundere, leider gestorben, der George Tabori, war ja ein Riesentheatermacher und der hat gesagt, die besten Stücke, die sind alle, die sind an einer Hand abzuzählen. Die besten Texte werden eigentlich in der Krebsklinik in London gesprochen. Und ich habe dann mal in einem anderen Beruf gelernt, jeder Text kann mindestens um 1/3 gekürzt werden. Ja, Goethe hat gesagt, sein Faust, das sind 52 Stücke. Also insofern, da kann man sehen, je nachdem, wie man es dramaturgisch bearbeitet, kann man sagen, man zieht den Faden besonders raus oder jenen. Und die Klassiker haben da einfach zu viel Ballast, sage ich jetzt mal. Ja. Und wenn man sich so anguckt, da bin ich mal ein bisschen böse jetzt, Nathan der Weise, ein ganz berühmtes Stück, das hat die ganze Elite vor 33 auch gesehen. Und dieses Plädoyer für Toleranz hat ja nicht so ganz gefruchtet, möchte ich mal sagen, wenn man genau die Geschichte anguckt. Ne? Und es wird heute noch immer gezeigt und nicken auch alle, aber jetzt gucken wir mal an, wie geht es zwischen Juden, Moslems und Christen ab? Ja, da braucht man gar nicht weit zu gucken, so weit ist es gar nicht weg. Und insofern ist natürlich immer die Frage, was ist politisches Theater, was machen die großen Klassiker und so, ja, und da positioniert man sich und manchmal sagt man sich, lohnt es sich überhaupt noch irgendwie, reiner Gelderwerb ist auch doof, das will auch keiner richtig machen auf dem Theater, man muss natürlich Geld verdient werden, aber
muss Spaß machen.
Ja, Spaß machen muss und man, wenn dann irgendwas passiert, dann ist es eben doch in der Interaktion mit dem Publikum, was gerade da ist. Und wenn das richtig funktioniert, dann ist es auch nachhaltig sozusagen. Ja.
Okay, dann würde ich sagen, wir machen kurz eine Musikpause und sind gleich wieder zurück. So, wir sind wieder in der Plattform. Es hat vom 9. und wir haben gerade über Clams Krieg. Möchtest du dazu noch mal was erzählen?
Ja, also das Bemühen eines Theaters ist natürlich, an alle Publikumsschichten zu kommen. Und das Wesentliche von einer Theatervorstellung ist, dass da normalerweise Publikum bunt gemischt zusammenkommt. Das wird ja gar nicht sortiert. Es gibt bei uns bei den Stücken ja eigentlich auch keine Begrenzung. Man sagt nicht ab 18, ab 16, gab es in Italien. Wir haben ein Stück gespielt, Sex, aber mit Vergnügen, von Frank Aram und Dario Fo. Das war in Italien für unter 18-Jährige verboten. Und zwar deshalb, weil der Monolog, der da gespielt wurde von Franca Rame, ganz berühmte Theaterfrau aus Italien, fast so berühmt wie ihr Mann, der Dario Fo, der ja der einzige Literatur-Nobelpreisträger aus dem Theaterbereich ist. Die beiden haben dieses Stück zusammengeschrieben, am Meer Franca Rame. Und das ist daraus entstanden, dass ihr Sohn, der Sohn der beiden, der heißt Jakob, der hat ein Buch geschrieben, das ist praktisch das Oswald-Kolle-Buch für Italien gewesen. Zen oder die Kunst des Vögelns heißt das. Und dann haben die Leute immer nachher gefragt, sag mal, wie kannst du es eigentlich zulassen, dass dein Sohn so ein schweinisches Buch schreibt oder so? Und es war aber gar nicht schweinisch, sondern es ist ein Aufklärungsbuch gewesen. Und sie hat jetzt auf eine sehr witzige Art und Weise, aber auch eine sehr eindringliche Art und Weise das auf die Bühne gebracht. Und da über alle möglichen Dinge und Zusammenhänge erzählt. Die Leute sind da auch reingerannt und ist auch ein saugutes Stück. Also wir haben einen Mordserfolg damit gehabt. Claudia Riese hat das gespielt, es war ganz großartig. Und aber in Italien war das bis 18 durfte man da nicht rein sozusagen. Und gerade die 14 bis 16 hätten rein gemusst normalerweise, weil es sehr warmherzig und sehr gut war. Und ich bin darauf jetzt gekommen, weil wir wollten eigentlich über Clams Krieg sprechen. Mhm. Wir machen ja keine Stücke, die irgendein Publikum ausschließen. Und ganz gezielt will natürlich jeder im Kultur- und Kunstbereich auch das junge Publikum ansprechen. Und es gibt natürlich ein paar Stücke, die dafür prädestiniert sind, reine Jugendstücke. Aber dieses Stück, Clams Krieg, von Kai Hensel, so heißt der Autor, das ist ein wahnsinnig gutes Stück, weil es eine ganz reale Situation aufnimmt, nämlich die Nöte der Schüler und der Lehrer zusammen die Schulzeit hinter sich zu bringen und dann in einer Tortur, die Abitur heißt, die Sache abzuschließen und dann möglichst von beiden Seiten gut rauszukommen. Und in dem Stück ist es so, dass der Lehrer, ein Deutschlehrer, einem Schüler der Vorjahrgangsstufe angeblich den Punkt zu wenig gegeben hat, der ihn durchs Abitur sausen lassen. Und daraufhin hat sich dieser Schüler aufgehängt. Und ich meine, als wir das gespielt haben, waren gerade zwei Fälle in der Gegend ja auch in ähnlicher Form gewesen. Das ist also sehr hart an der Realität. Und der Lehrer ist auch eine ganz schöne Nulpe. Also ich glaube, ich habe den auch ganz schön hingeferkelt. Und manche Lehrer haben sich hoffentlich darin nicht wiedererkennen können, aber ein bisschen doch ein Erschrecken gehabt, habe ich jedenfalls das Gefühl gehabt. Und das war natürlich im Theater zu spielen, das haben wir auch gemacht. Da haben wir eine Bühne wie einen Schulklassenraum hergestellt. Aber noch heißer war eigentlich, dass ich das in vielen Schulen gespielt habe, in der realen Situation, im Klassenzimmer. Es gab keine Bühne, kein Bühnenlicht, es war ganz normal irgendwie nur das Schullicht an und so weiter. Der Schulhof wurde eingespielt, die Weitwurfanlage da hinten und also es war schon ziemlich heiß und da finde ich, dass hier in der Gegend für uns, unser Theater Neu-Ulm, noch zu wenig passiert. Nicht mal die Neu-Ulmer Gymnasien sind da richtig auf uns geflogen. Hängt ein bisschen davon ab oder scheitert daran, dass natürlich das Theater Ulm als viel größerer Apparat Dramaturgen hat und sonstige Beauftragte, die sich speziell um Schulen und um die Arbeit mit Schulen und Schülern kümmern können. Die haben den Jugendclub und so. Und da ist es abgegrast. Da kann man jetzt nicht neidisch sein. Man darf da auch nicht drüber sauer sein, sondern die ziehen sozusagen für uns mit Publikum ran, was ins Theater geht. Aber wir hätten auch gerne, dass ein gewisser Teil registriert, dass die Sachen, die wir machen, auch durchaus gut sein könnten. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade, haben wir noch nicht drüber gesprochen, ein Stück, das heißt Haus, Frauen, Sex, ist ein etwas reißerischer Titel. Das ist ein Solo für einen Mann, der ungefähr 20 Jahre verheiratet war und dann ist ihm die Frau von dannen gelaufen. Und jetzt steht er da, etwa schon über die Mitte des Lebens hinaus. Der Sohn ist mitgenommen worden, er hat das Sorgerecht nicht und wir sehen ihn jetzt in seiner Wohnküche sitzen und mit seinem Schicksal hadern und aufs Jugendamt fluchen und seine Frau verfluchen und sein ganzes Leben verfluchen. Und dabei wird er natürlich teils witzig, teils aber auch sehr bissig. Und dieses Stück hat zum Beispiel Handreichungen für Lehrer und Lehrerinnen, was selten ist bei modernen Stücken. Deswegen gucken Lehrer, sag ich mal frech, hoffentlich hören mal welche zu, nicht so gerne moderne Stücke an und nehmen die auch nicht für die Schulklasse, weil die Lehrermeinung ist noch nicht irgendwo fixiert. Da steht noch nichts. Die ganzen Kommentare zu Goethes und Lessings und Schillers, die sind ja rauf und runter geschrieben, ja. Und da gibt es Handreichungen, die sind saugut. Da sind also viele Aufgaben für die Schüler drin. Es geht um Rollenbilder, männliche Rollenbilder, weibliche Rollenbilder. Es geht darum, überhaupt um Lebensentwürfe, geht um Kooperation, geht darum, um Partnerschaft, um Kompromissschließen und ähnliches. Also wie überhaupt, was das Leben für eine Rolle spielen kann für den Einzelnen. Und das meine ich, jetzt knüpfe ich an mein erstes Statement an, das ist für mich hochpolitisch, nicht in dem ganz platten Sinne, dass man sagt, ein Staat ist sozusagen in der Keimzelle, ist die Familie oder so. Aber alles, was in den Kinderjahren eingelernt wird, das ist hochpolitisch. So wie die Kinder infiltriert werden, mit sich immer fort. Ja? Und wenn man das auf die Bühne bringt, ist das das, was wir wollen. Wir wollen Situationen auf die Bühne stellen, die Menschen irgendwo kennen oder wo sie was entdecken, wo sie sagen, ich nicht oder Gott sei Dank bei uns nicht oder ja, so. Und das ist dann eine Interaktion, da muss man nicht nur sagen, klatscht mal oder nickt mal alle, wenn der Satz fällt, sondern das ist für mich tatsächlich politische Arbeit. Und so haben die besten Leute, die ich kenne im Theater, haben auch so gearbeitet. Die haben nicht Kunst gemacht in dem Sinne, sondern solche Stücke geschrieben und gespielt und die auch so inszeniert, dass dieser Effekt rauskam.
Wir können ja zwischendurch mal Kontaktmöglichkeiten nennen, wie man euch findet, wo ihr seid, Internet, Telefon.
Ja, also Internet ist so, dass man da uns ganz leicht findet. Wir heißen ja Theater Neu-Ulm. Und wenn man bei Google diese drei Begriffe eingibt und Neu-Ulm mit Minus verbindet, kriegt man die erste Seite erstmal nur uns praktisch. Ja klar, das ist ja ein Eigenname sozusagen. Wenn man dann bestimmte andere Sachen eingibt, zum Beispiel Theaterrezension oder Publikumsstimmen oder sowas, da findet man auch uns immer in den ersten Aufrufen im Ranking ganz oben. Mhm. Wir haben keine www-Adresse, da sagt man immer so www-Adresse. Nein, unsere heißt nicht www, sondern heißt einfach http://, und dann kommt noch theater-neu-ulm.de. Das ist aber dasselbe praktisch. Ja, deswegen ist natürlich unsere... Das ist alles die URL, also die Webseitenadresse, die ist identisch mit unserem Namen, was immer ein großer Vorteil ist irgendwie. Ne?
Ja, das stimmt.
Dann sind wir auf Facebook, dann sind wir auf Twitter, dann sind wir auf verschiedenen Blogs. Aber man braucht, wie gesagt, nur Theater Neu-Ulm eingeben, dann kommen die ja alle. Dann die WordPress-Blogs, die wir haben, oder auf Theaterblogs. Also wir sind auf so vielen, wir sind auf Quibe vertreten, wir sind, es gibt fast nichts, was lohnenswert ist, wo wir nicht sind.
Und da kann man auch euer Programm einsehen und wann die Vorstellungen sind, ja klar. Ne?
Auf der Webseite sind natürlich die aktuellen Stücke aufgeführt, die ganze Historie, welche Stücke wir gespielt haben, dazu dann die Rezensionen, die in Zeitungen erschienen sind oder wenn irgendwie sonst medienmäßig was gekommen ist, haben wir auch verlinkt irgendwie, sofern die Links noch existieren. Manches verschwindet ja dann irgendwann, wird das Archiv gereinigt. Wir haben natürlich einen Spielplan, der ist dann ganz prominent, ganz rechts oben auf der Seite, ein ganz groß geschriebenen Spielplan, da klickt man drauf und dann kommen datumsmäßig all die Stücke und all die Daten, die wir bis jetzt schon eingeplant haben.
Wie oft spielt ihr in der Woche eigentlich?
Derzeit zum Teil viermal, zum Teil dreimal und dann, wenn es etwas heller wird, abends wieder dann nur zweimal. Also die Hauptspieltage sind eigentlich Freitag und Samstag. Und dann im Moment der Sonntag, der aber um 17 Uhr, das ist ziemlich wichtig, weil es gibt eine Menge Leute, zum Beispiel Ältere, die nicht so gern so spät rausgehen. Dann gibt es welche, die wollen abends über den Tatort gucken. Wenn die um 17 Uhr zu uns kommen, dann sind die um 19 Uhr fertig und können noch sogar ein Bier trinken gehen und sind um 7:45 pünktlich vorm Fernseher zum Tatort. Das ist also 17 Uhr. Und besondere Veranstaltungen kann man auch, wir spielen auch geschlossene Veranstaltungen, wenn uns jemand für irgendeine Betriebsfeier holt oder ein Vereinsfest oder so, oder auch mal ein persönlicher Geburtstag. Oder
Lehrer und Schulen.
Ja, zum Beispiel, dann können wir natürlich alle Termine ausmachen. Telefonnummer steht auch auf der Webseite ganz oben rechts und da steht auch gleich verlinkt irgendwie.
Du hast sie vor deinem geistigen Auge
gerade, ne? Die Mail-To-Adresse steht auch da, da klickt man einfach drauf, dann geht das eigene Mail-Formular auf und dann kann man losschicken.
Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, wenn wir gleich wieder zurück aus der Musik sind, gehen wir auf das am Wochenende das Teil. Ich hatte es mir aufgeschrieben. Face-to-Face-Books. Mhm. Darum geht's gleich.
Okay.
Bis gleich.
Jo.
Willkommen, Plattfen. Unser neuer Gast, doch, ich bin der Kokorophon und an der Technik ist der Tobias Reindl. Und wir haben uns gerade unterhalten, wann, wie und wo ihr spielt und was da alles so läuft. Und du hast gesagt, Sonntag 17 Uhr ist eine prima Zeit für jeden, einfach so mal vorbeizukommen. Da kann man nichts falsch machen. Und diesen Sonntag um 17 Uhr kommt Face-to-Face Books. Worum geht's da? Was hast du da vorbereitet?
Ja, wir haben eine Reihe aufgelegt, weil es in Neu-Ulm zwar in der Stadtbücherei Lesungen gibt, aber es gibt ja nur eine einzige Bücherei und die macht im Moment keine Lesungen mehr. Und Lesen und Theater hängt zusammen. Wir könnten auch zum Beispiel szenisch lesen. Es gibt saugute Stücke, die wir aber nicht alle aufführen können. Allein wegen der Größe des Stückes, wegen der Menge der Figuren da drin oder auch wegen des Themas. Aber man kann sie wenigstens mal vorstellen. Da haben wir also gesagt, wir müssen eine Reihe machen irgendwie mit Autoren. Und dann haben wir jetzt eine ganze Menge Leute über das Internet kennengelernt. Wir sind ja heiß vertreten, habe ich ja gesagt. Also Facebook hat zum Beispiel, das Theater hat 1500 Freunde, in Anführungsstrichen, Fans, die verfolgen. Und da sind 600 Leute mindestens dabei, die mit Theater zu tun haben. Schauspieler, Regisseure, Bühnenbildner, aber auch Autoren. Und wir haben jetzt eine Menge Autoren übers Netz kennengelernt. Da sind viele Theaterautoren, aber auch Romanautoren und Leute, die Essays und Lyrik schreiben. Unter anderem Peter Reuter, der am Sonntag bei uns zu Gast ist. Und da haben wir gedacht, wir machen jetzt so eine Mischung draus. Das ist nicht Facebooks, sondern Face to Face, heißt von Angesicht zu Angesicht, kann man die Leute treffen, sie sind also real da. Wir sitzen da und unterhalten uns, ja, spucken uns an oder ja, und dann geht es noch über Bücher zusätzlich, also allgemein über Bücher, was gerade im Schwange ist. Und da arbeiten wir mit den beiden Gruppen zusammen, einmal mit der Stadtbücherei Neu-Ulm und einmal mit der Buchhandlung Schmiedl-Gruß, die so ein bisschen die Diaspora Neu-Ulm, was Bücher angeht, beackern. In Ulm gibt es eine Menge Buchhandlungen und diese einzige, mit der wollen wir zusammen schaffen. Und ja, jetzt haben wir den Peter Reuter als ersten Gast in diesem Face-to-Face.books, der von außerhalb kommt. Wir hatten schon eine Veranstaltung mit Oliver Bendel, ein Ex-Ulmer, der inzwischen in der Schweiz lebt, Professor ist dort, an drei Hochschulen lehrt. Und zwar hauptsächlich im Bereich E-Learning, Web 2.0, Social Media und sowas. Und auch jetzt dabei ist, eine Ethik des Internets wieder zu schreiben. Er hat gewisse Standardwerke schon geschrieben. Der war bei uns zu Gast und der hat so verrückte Sachen gemacht wie Haiku-Romane fürs Handy. Also Haikus fürs Handy. Wenn man das Buch gedruckt sieht, dann sind da nur diese QR-Codes drin. Die kann man aber ohne Internet lesen, also nur vom QR-Code-Reader, auch ohne, dass man jetzt sozusagen ins Netz muss. Aber er hat auch schon Handy-Romane geschrieben. Der erste hieß Lucy Luder und Der Mord im StudiVZ. Und das war so ein Handy-Roman, der war nur auf dem Handy zu lesen. Also man musste sich so eine App besorgen und konnte nur da lesen. Da waren die ganzen Links drin und Bilder und so. Also ein verrückter Typ auch. Und den hatten wir als erstes zu Gast. War eine sehr heiße Diskussion, war sehr interessant. Wir haben spekuliert, weil er da auch forscht auf dem Weg. Was machen Avatare, was machen so Maschinen? Wie geht es mit Drohnen jetzt zum Beispiel? Die Frage ist ja ganz heiß. Ja? Haben die Drohnen eine Ethik? Muss sie sich überlegen, ob sie zuschlägt oder nicht, muss sie natürlich nicht. Ne? Ja? Wenn die aber jetzt noch nicht mal mehr von Menschen gesteuert wird, was ja auch sein könnte, was passiert denn da? Ja? Oder ein Auto zum Beispiel, was macht das? Ein selbstgesteuertes Auto, also wo kein Mensch mehr drin sitzt. Ja? Und es muss irgendwem ausweichen, dem entgegenkommenden Auto, sonst in die Kindergruppe links reinfahren oder in die Politikergruppe rechts oder was weiß ich. Ja, was macht das Auto? Wie entscheidet das? Ne? Also wir können dann irgendwann von Gewissen reden und nachher einen vor Gericht zerren und können was machen. Was machen wir mit einer Drohne? Was machen wir mit so einem selbstgesteuerten Auto? Das haben wir besprochen. Insofern sind solche Reihen, wenn man die anfängt und sich da alle Möglichkeiten offen lässt, ausgesprochen heiß und interessant. Peter Reuter wird etwas konventioneller sein jetzt, aber er ist halt schreiberisch auch dann und wann ein frecher Hund. Auf manchen Blogs, wo er so schreibt, satirische Sachen, die sind ja Titanic-reif oder so in der Richtung. Und wir machen das um 17 Uhr am Sonntag, kann aber auch dann in der Woche passieren, je nachdem, wie gerade Platz und Zeit ist. Und die Autoren kann man bei uns genießen, auch zum geringeren Preis. Normalerweise kosten die Karten im Theater Neu-Ulm 17 und 19 Euro bei den festen Stücken und da kosten die 6 und 8 Euro. Studenten, Schüler haben bei uns jede Menge Möglichkeiten der Ermäßigung, die zähle ich jetzt mal nicht alle auf, da muss man reingucken ins Netz, dann findet man es ganz leicht, haben wir so ein extra
Oder einfach vorbeikommen.
Ja, ja, haben wir auch ein extra Ding, so ein Link, kann man sehen. Und ja, face-to-face.books, Blogger. Die nächste wird sein am 6. Dezember schon, das geht dann relativ rasch. Das ist die Felicitas Pomerenning. Das ist eine junge Doktorandin, die hat ein Buch geschrieben, einen ersten Roman, der ziemlich Furore gemacht hat. Das heißt Jung, Weiblich, Frech oder so ähnlich. Ich weiß den Titel noch nicht ganz genau. Ich habe mich auf den nächsten erstmal konzentriert. Aber was ich weiß, ist, dass ich sie kennengelernt habe, weil sie Reklame für ihr Buch gemacht hat, indem sie sich 10 Blogs gesucht hat und die angefragt hat, ob sie da einen Gastbeitrag schreiben darf. Und dann hat sie sozusagen an 10 Tagen hintereinander Blog für Blog abgearbeitet und hat da immer was anderes so gemacht. Das hat eine Menge Leute interessiert und so und hat auch so einen PR-Wirbel gegeben. Auch uns hat es erreicht und da haben wir da reingeguckt und haben gesagt, oh, die müssen wir auch mal einladen. Die kommen aus Mainz. Und es können allerdings auch Autoren aus der Region sein. Wir möchten aber nicht irgendwie auf anderen Ebenen wildern, wie zum Beispiel Poetry Slam, was ja toll ist und solche Sachen, da wollen wir keine Konkurrenz sein, sondern was Ergänzendes. Und das ist immer unser Ding überhaupt in Neu-Ulm, möchte ich mal sagen. Wir möchten immer irgendwas anders machen. Nichts besser, aber anders. Und nicht so viel abgucken, auch wenn der schöne Spruch heißt, besser gut abgeguckt als schlecht selbst ausgedacht. Aber ja, wir haben in dem Mut, auch mal ein bisschen auszudenken und dabei vielleicht nicht ganz so auch richtig zu liegen. Und ja.
Und der Peter Reuter, der bringt die Wortschau raus und die hast du dabei.
Ja, ich habe eine Wortschau, die Wortschau 15 habe ich dabei. Es kommt in unregelmäßigen Abständen. Sind sehr viele Autoren, die auch sich über Facebook kennen jetzt. Ja, man reicht da ein Text, wenn man einen hat, den man meint, da veröffentlichen zu können. Es gibt irgendwie schon ein halbes Motto, aber nicht fest. Also es wird nicht direkt vorgegeben, was man alles machen muss.
Wie oft erscheint die denn?
Die erscheint, das ist die Ausgabe 15 jetzt, im Laufe von, weiß nicht, 7 oder 8 Jahren. Also okay, unregelmäßig. Ja. Okay, je nachdem, wie viel Gutes zusammenkommt. Ja. Wird auch nicht so professionell gemacht. Es kostet 6 € das Heft, ist also nicht so teuer. Autoren kriegen keine Honorare.
Das ist ja im Selbstverlag dann auch, oder?
Ja, das hat schon so den Charakter.
Wortschau.
Ja. Wortschau.
Sieht lustig aus, DIN A4 orangenes... Ja.
Bilder, Berichte, Büchlein. Begegnungen, tendenziös, kulturlos, verständlich. So heißt es hier. Und die Wortschau 15 hatte so ein Motto, das hieß der Duft der Worte. Und ich habe da auch einen Beitrag geschrieben, den kann ich nicht ganz vorlesen, weil er zu lang ist. Aber ich hatte mich davon inspirieren lassen und irgendwie habe ich zufällig einen Beitrag im Bayerischen Rundfunk gesehen, im Fernsehen, der hieß Unter unserem Himmel. Der Autor davon hieß oder heißt Josef Schwellensattel und man muss ihn nicht kennen, man muss auch nicht den Bayerischen Rundfunk lieben, aber das war eine saugute Sendung. Es waren da 2 Typen porträtiert, 2 Brüder, die sahen aus wie 50 oder wie 60, war ganz schwer zu schätzen. Von denen habe ich kein Wort verstanden. Die waren aus Südtirol in einem ganz speziellen Gebiet im Ultental. Okay. Das kennt auch kaum ein Mensch. Da sind welche übrig geblieben, die noch eine Sprache sprechen, die keiner kennt. Und die machen Sachen, die waren auch so unglaublich. Also mit einer Liebe und Hingabe hat der eine der Brüder eine sogenannte eine Heustrick geflochten. Das ist so ein Strick, der wird aus der Kälberkuhhaut gemacht. Aber dazu braucht er für einen Strick von, sagen wir mal, 5 Meter Länge, braucht er ungefähr 4 Wochen. Und was der alles fabriziert, der hat dann mindestens 5 Handwerkszeugsgeräte gehabt, die sonst für nichts nutzen sind, als nur das Ding zu machen. Die muss er auch extra hergestellt haben und so. Und das hat mich fasziniert, dass jemand was macht, was anscheinend völlig sinnlos ist. Man hat nicht mal genau gewusst, wofür er diese Heustrecke braucht. Also es war nicht so klar, ob er gestern irgendwie was umwickelt oder eine Kuh damit wegführt. Und das war einfach so, dieses anscheinend Sinnlose hat mich echt fasziniert, weil ich denke, auch Theater hat so ein bisschen was. Deswegen habe ich meinem Artikel die Überschrift gegeben, Theatermacherei sollte eine Heustrecke sein. Durchs Ultental gehen, um auf den Berg zu gelangen, ist die Unterzeile. Und ich habe dann, ich meine, eine ganz kleine Passage. Wenn einer nicht in etwas verliebt ist, kommt nichts dabei raus. Wascht und Luis sind Brüder, Bauern aus dem Ultental, Südtirol. Kennengelernt habe ich Wascht und Luis durch die TV-Dokumentation Winter im Ultental, zitiert von Josef Schwellensattel, BR unter unserem Himmel. Wascht und Luis spielen darin die Hauptrolle. Nein, falsch! Wascht und Louis sind die Hauptpersonen in diesem Film. Persönlichkeiten, die mich schwer beeindruckt haben. Die machen bäuerlich traditionelle Sachen, die völlig aus der heutigen Zeit fallen. So selbstverständlich und hingebungsvoll. Vergleichbares Schaffen in nicht so urwüchsigen Arbeitsbereichen würde man Achselzucken mit Workaholism abtun. Der Weltklasse-Bassist Helmut Hattler sagt, Musik ist der Rauch, der entsteht, wenn ein Musiker sich verbrennt. Je nachdem, aus welchem Holz er geschnitzt ist, bleibt entsprechend viel Asche übrig. Und der Weltklasse-Gitarrist John McLaughlin konstatierte dieser Tage in einem Interview, gäbe es nicht diese Leidenschaft, würde man nicht bei der Musik bleiben. Ohne dieses Bewusstsein wird man nicht Weltklasse, weder an der Gitarre noch am Bass. Der Wasch und der Luis sind nicht Weltklasse, aber nur, weil sie etwas tun, was nicht vervielfältigt werden kann. Sie tun etwas, was Massen nicht interessiert. Und dann erkläre ich weiter, was sie machen und so aus dem Leben. Also ich fand das also, deswegen steht da, ist das jetzt kulturvoll oder ist es schwer verständlich oder ist es tendenziös? Also oder soll man selbst entscheiden. Oder
alles zusammen?
Ich hätte es auch als Blogbeitrag machen können, ja, aber da habe ich andere Spielwiesen. Ich schreibe zum Beispiel die Autobiografie eines Nobodies unter dem Titel Ehe ich's vergesse. Und da habe ich Fragmente 1 bis 7 habe ich jetzt schon geschrieben.
Das ist eine fiktive Autobiografie.
Ja, da sind, wie das immer so bei so Büchern ist. Man kann nicht alles sich aus den Fingern lutschen, aber so manche Sachen sind sehr real. Manche habe ich woanders von jemand anders erzählt bekommen und verfremdet und so. Das ist ein Versuch, auf einer geringen Ebene Literatur zu machen.
Und jetzt gehen wir nochmal in die Musik und sind gleich zurück. Wieder der Plan bei BFF der 2.6, Teil vom Neu. Ja, ich wollte noch anschneiden, dass du eine Silvesterproduktion produzieren bist. Du bist gerade dabei, das vorzubereiten oder das steht schon und das heißt Drei Männer im Boot. Was ist da Sache?
Ja, wir haben schon viele Stücke selbst gemacht. Das hat den Vorteil, dass man sich die Themen aussuchen kann. Am besten finden wir dann die Sachen, die so mehr eine Collage sind, also wo nicht eine ganze Story durcherzählt wird oder nur ein roter Faden und da Verschiedenes drunter gemacht werden kann, weil man dann auch verschiedene Themen ansprechen kann. Ich habe eben schon mal Lessing der Weise erwähnt, das ist dann die Frage der Toleranz, wird dann über 2 Stunden über so ein Stück ausgebreitet. Wir können verschiedene Themen relativ kurz anreißen und wir können auch dann lokale Spitzen machen, wir können kabarettistisch sein oder satirisch. Wir können aber auch literarisch sein und vielleicht poetisch, können Musik machen zwischendurch, wenn wir wollen. Und deswegen machen wir gerne solche Eigenproduktionen. Die letzte, die wir gemacht haben, war Helden auf dem Abstellgleis. Die hat beim Bayerischen Theatertagen im letzten Jahr einen Preis abgesahnt, einen Sonderpreis, weil erstens die Spielform so besonders war und zweitens der Spielort. Wir haben das bei uns als Uraufführung gehabt in einem Neuulmer Möbelhaus und in einer Wohneinrichtung, Wohndesign Geschäftsräumen und das haben wir beim Bayerischen Theatertagen auch in einem Möbelhaus aufgeführt. Das hat die Leute ziemlich verwirrt irgendwie, weil die doch gewöhnt sind heute immer noch, dass man ins Theater geht und da, ja, und so weiter. Wir wissen das. Gut, das hat ja auch was Schönes. Wir machen das ja auch. Wir machen auch das Licht aus im Publikum, dann ist eine kurze Zeit dunkel, man konzentriert sich, dann geht das Bühnenlicht an und dann geht da oben was ab. Aber bei den selbstgeschriebenen Stücken, das macht halt auch uns Spaß. Da können wir auch immer was verändern. Wenn die Einfälle überborden, dann wird was ganz Tolles draus. Und bei den Helden auf dem Aufstellgleis war einfach das Ding, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt so viele alte Säcke, die hier rumstehen. War auch übrigens ein Titel. Haben wir überlegt, sollen wir es die alten Säcke nennen oder so. Da haben wir eine Facebook-Umfrage gemacht, die sind dann aufgekommen, Helden auf dem Abstellgleis wäre das Richtige. Also drei Männer, die unheimlich tönen, was sie noch alles machen, was sie alles tun. In Wirklichkeit sind sie absolute Loser. Man weiß nicht, sind sie irgendwo im Irrenhaus oder ist ein Altersheim oder also sie tun so, als seien sie auf Kur und so. Ja, ich gehöre gar nicht hierher und so weiter. Also es war sehr lustig, was sie dann sich so ausgedacht haben, wie sie noch ihr Leben bewältigen und eben dieses Wort noch spielt eine große Rolle. Bei Drei Männer im Boot ist ja der Titel schon etwas richtungsweisend. Das ist eine Plastik, die so heißt, eine Großplastik, steht auf dem Neuulmer Rathausmarkt oder Rathausplatz. Drei Männer im Boot von Edwin Scharf. Der Edwin Scharf ist eigentlich der berühmteste Künstlersohn der Stadt Neu-Ulm. Er war auch als entartet bezeichnet unter den Nazis und ist deswegen ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber es gibt das Edwin-Scharf-Haus und das Edwin-Scharf-Museum. Die Stadt Neu-Ulm widmet also ihrem größten künstlerischen Sohn doch 2 Stätten, an denen er gewürdigt wird. Und seine Plastiken stehen da. Und diese Drei Männer im Boot, wenn man sich das anguckt, genauer, die stehen da in ihrem Boot und schauen immer nach Ulm rüber, also in die Richtung Ulm. Und das ist ja etwas blöd, weil es, der Effin Schaff ist derjenige, der behauptet hat, das Schönste an Neu-Ulm sei der Blick auf Ulm. Und das wird heute noch immer kolportiert und gesagt, dabei ist der Satz 100 Jahre alt. Also ich meine, das kann ja damals gestimmt haben, das stimmt heute nicht mehr ganz, muss ich sagen. Das Schönste an Neu-Ulm ist keineswegs nur der Blick auf Ulm. Und dann wird immer gesagt, Neu-Ulm liegt so im Schatten von Ulm. Das geht auch nicht, rein physikalisch nicht, weil Ulm im Norden von Neu-Ulm liegt. Also kann gar keinen Schatten werfen, weil da keine Sonne von Norden kommt. Also das sind so Wortspielereien. Und mit solchen Sachen wollen wir dann auch rumspielen. Dass Neu-Ulm ja sowieso ein bisschen Pech hat, dass es Neu-Ulm heißt. Also das ist schon ganz schön blöd. Müssten eigenen Namen haben. Als die Frau Dr. Merck noch Oberbürgermeisterin von Neu-Ulm war, haben wir vorgeschlagen, wir taufen die Stadt Ulm in Merklingen an der Donau zum Beispiel. Wäre ein sehr griffiger Begriff. Ne? Merklingen an der Donau, Oberbürgermeisterin Frau Dr. Merck. Jetzt könnten wir zum Beispiel Neustadt am Nürnberge machen, weil der Oberbürgermeister heißt ja Nürnberg in Neu-Ulm. Und solche Sachen, das sind so halbwitzige, etwas ja, kabarettistische Sachen, wenn man die richtig ausbaut. Die Verkehrswege in Neu-Ulm, jetzt zum Beispiel die drei Männer im Boot, die stehen da auf dem Rathausplatz, ja, die haben das Rathaus im Rücken. Ne? Und da könnte man sagen, jetzt guck doch nicht immer zu dem blöden Ulm darüber. Das ist doch nur, was wollte so fasziniert von diesem Münster sein. Das steht dann auch schon 600 Jahre da und es ist auch nichts Besonderes mehr. Das kennt man inzwischen. Guck lieber, dreht euch mal rum und guck mal den Typen da im Rathaus auf ihre Schreibtische. Ihr habt da eine erhöhte Position von da oben. Ihr könnt fast jedes Blatt einlesen, was die für einen Scheiß bauen und so. Und das, wenn man das so in Neu-Ulm macht, dann setzt sich in den Köpfen irgendwas frei. Ne? Und da komme ich wieder auf Franka Rahme zurück. Die hat mal gesagt, also dass sie sehr gerne Theater machen, wo die Leute lachen müssen und so weiter, weil beim Lachen öffnet sich das Gehirn und man kann vielleicht Nägel der Vernunft einschlagen. Das ist auch ein sehr schöner Satz. Also, und ihr Mann, der Dario Fuhr, hat gesagt, er ist halt ein Clown. Und er findet, also man kann natürlich was Ernstes und Ernsthaftes im Theater bieten. Dann gehen die Leute nach Hause, hat der Dario Fuhr gesagt, und sagen, ich habe so schön geweint, aber dann ist doch alles vorbei. Wenn man gelacht hat, irgendwie setzt sich viel tiefer fest. Es wird viel mehr beim Lachen, werden viel mehr Muskeln und überhaupt Funktionen im Körper in Gang gesetzt. Ja? Deswegen haben wir Theater auf Krankenschein vorgeschlagen, ja, und machen uns auch anheischig, dass wir sozusagen gucken, welche Theater auf Krankenschein besucht werden können, und zwar als Prophylaxe unter dem Motto Lachen ist gesund oder macht gesund, ja, also vorbeugend auch, sagen wir Theater auf Krankenschein, müsste man eigentlich einführen, und wir testen jetzt die Theater durch, von Schleswig-Holstein bis Garmisch-Partenkirchen, wer da mitmachen darf und wer sozusagen zertifiziert ist, bei Theater auf Krankenschein mitzumachen irgendwie. Aber da haben wir einen Briefwechsel mit Ministerien in Bonn und später in Berlin gehabt. Die begreifen es nicht. Die sind zu bierernst irgendwie. Das ist natürlich nur ein Gag auf irgendeine Art und Weise, aber es hat einen ganz fundierten Hintergrund. Wenn man sich mal anguckt, was heute mit Lachen und Gesundheit alles gemacht wird, das ist unglaublich. Und das, wir haben das echt angefangen in Ulm vor 30 Jahren ungefähr. Und da hat noch keiner daran geglaubt. Inzwischen gibt es Klinikärzte, Klinikclowns, es gibt ganze Lachtherapien, es gibt einen Humorkongress, es gibt solche Humordinger in England auf Krankenschein, in Schweden. Amerika fängt jetzt damit an. Also das ist unglaublich. Ja? Also insofern kann man sehen, was ganz wichtig ist, und das muss man vielleicht auch mal sagen, Künstler in einer Stadt, und man nimmt als Künstler das Wort für sich nicht so gerne immer in Anspruch, weil man, ja, die Künstler und so, man selbst sagt auch nicht unbedingt so gerne, weil man zu viel Ehrfurcht vor der ganzen Art hat, wir sind Künstler, aber sowas wie wir, so freie Theaterleute, die irgendwie mit Ideen kommen und versuchen, was in Gang zu setzen, die sind ausgesprochen wichtig. Gestern war in der Stadtbücherei in Neu-Ulm Kultur und Nachhaltigkeit in der Stadt ein Vortrag eines Erlanger Kulturbeauftragten. Der war saugut und der hat das auch nochmal ganz deutlich gemacht. Die Städte, die das vergessen, dass sie eigene Künstler in ihren Mauern brauchen, dass sie nicht nur einkaufen, ja, von überall, von außen, die sind hinterher am Ende. Und sowas wie Neu-Ulm zum Beispiel, das ist eigentlich eine Stadt, wenn sie punkten will, gegenüber Ulm zum Beispiel oder gegenüber anderen, muss sie etwas für ihr Ambiente, für ihre Atmosphäre tun. Und das geht nur im Freizeitbereich, im Kulturbereich. Freizeit meine ich jetzt Sport im weitesten Sinne, möglichst aktiver Sport. Und Gastronomie, unheimlich wichtig, wo Leute zusammenkommen, ja, wo eine Atmosphäre herrscht, wo man entspannt sich versammelt, essen kann. Das muss ja nicht immer nur zu zweit sein. Tischrunden sind was eminent Entscheidendes auch für die Kultur in einer Gesellschaft, ob das überhaupt möglich ist, dass man sich laut unterhalten kann, da austauschen, Gedanken austauschen und so. Und dann natürlich auch Theater. Also deswegen finden wir natürlich, dass wir unverzichtbar sind in der Stadt, ohne das jetzt irgendwie nur auf unsere Fahne heften zu wollen und sagen, deswegen müsst ihr bezahlen. Aber die Leute müssen begreifen, ohne uns, das Theater Neuem zum Beispiel, es gibt keine anderen Berufskünstler im darstellenden Bereich. Nur wir, bei 50.000 Menschen. Und ich glaube, wir machen eine ganze Menge. Und du warst noch nicht vorbeigekommen, es sind noch viele bei uns vorbeigefahren bisher. ich weiß jetzt nicht, wie das geklungen hat, was ich die Stunde jetzt erzählt habe, aber so ganz bierernst sind wir nun auch nicht, sondern wir wollen schon Spaß machen und dabei aber immer im Hinterkopf etwas haben, dass die ganze Geschichte eine Substanz hat. Nur Schenkelklopfen und Oktoberfest oder so oder Party, das ist nicht so unser Ding. Aber klar, fröhlich sein, witzig sein, pfiffig sein, Neues machen, das ist schon was, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben.
Okay, Heinz, also ich komme auf jeden Fall vorbei. Ich verspreche Sie hiermit. Vielleicht nicht gleich am Sonntag, aber ich komme. Vielen lieben Dank, dass du da warst heute. Ich sehe gerade, dass es Zeit ist schon um. Wir könnten noch ewig weiterreden, glaube ich, oder dir zuhören. Ich habe eigentlich kaum was gesagt heute. Ja, zum Abschluss vielleicht noch Sonntag 17 Uhr, liebe Zuhörer, Face-to-Face-Books im Theater Neu-Ulm.
Ja, und ganz wichtig, am Freitag Premiere von Ein Herz im Gepäck. Das
Ach, ist ja, natürlich.
Das ist wie Geburtstag für ein Theater immer. Da wird eine ganze Welt neu erschaffen, erstmals vorgestellt und bibbert natürlich, wie es bei den anderen ankommt.
Premiere?
Um 20 Uhr.
20 Uhr am Freitag.
Genau.
Im Theater Neu-Ulm.
Gibt noch Karten. Leider.